Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich-Affhausen. Eine Geldstrafe mit Signalwirkung. Das Zürcher Bezirksgericht verurteilt den Basler Fußball-Hooligan. Mehr Platz für die Studenten. 500 Millionen Franken investiert der Kanton Zürich in die Erneuerung der ZHW zu Winterthur. Beraten, abklären, helfen. Vor 20 Jahren ist der schulpsychologische Dienst von der Stadt Zürich gegründet worden. Wir reden mit zwei Gästen im Studio. Das Wetter morgen Dienstag, Sonnen und Wolken wechseln sich ab, regnen soll es nicht, Höchsttemperatur 18 Grad. Am Mikrofon der Roger Steinemann. Es ist ein Urteil, das durchaus Signalwirkung könnte haben. Das Zürcher Bezirksgericht hat am Nachmittag einen FC Basel-Fan verurteilt. Es ist um Ausschreitungen gegangen vor einem Match im Zürcher Letzigrundstadion im Mai 2011. Strafmass ist zwar unter dem geblieben, wo die Staatsanwaltschaft gefordert hat, aber die ganze Sache könnte für den Mann noch teuer werden. Dorothea Simeon.
Am 11. Mai 2011 ist es vor dem Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel zu wüsten Szenen im Letzigrundstadion gekommen. Über 1000 Basel-Fans haben den Eingang von ihrem Sektor gestürmt, weil ihnen die Sicherheitskontrollen zu langsam vorwärts gegangen sind. Daraufhin haben sie Brünnel im WC kaputt gemacht und Imbissstände geplündert. Mehrere Fans sind auch auf die privaten Sicherheitskräfte los, so auch der Mann, der heute Morgen in Zürich vor dem Einzelrichter gestanden ist. Ein Jahr Gefängnis hat die Staatsanwaltschaft darum vor Gericht beantragt. 6 Monate davon soll er absitzen. Er gehöre zu den Anführern dieser Stürmung, hat die Anklage argumentiert. Der Einzelrichter hat ihn aber nur als aktiven Teilnehmer von dem Angriff angeschaut. Er habe erst geschlagen, nachdem er gesehen hat, dass einzelne Delta Securities auf andere Fans eingeprügelt haben. Der Richter ist damit weitgehend der Verteidigung gefolgt und hat den Anklagten zu einer Geldstrafe von 210 Tagessätzen an 60 Franken verurteilt. Ein Teil davon, nämlich umgerechnet 5'400 Franken, muss der Anklagte zahlen, der Rest geht auf Bewährung. Das Gericht hat dem Mann auch zu gut gehalten, dass er geständig war und der Einzelrichter ist von einer Kurzschlusshandlung ausgegangen und nicht von einer Aktion, die geplant war. Er hat den Anklagten darum wegen Landfriedensbruch verurteilt und noch einen Buss in Höhe von 500 Franken ausgesprochen, weil er vermummt war. Bemerkenswert bei dem Urteil ist aber etwas anderes. Das Gericht hat auch festgehalten, dass der Mann grundsätzlich auch für Sachschäden muss geradestehen, die bei diesen Ausschreitungen am Letzigrundstadion passiert sind. Und das, obwohl er selber nicht wegen Sachbeschädigung verurteilt worden ist. Das freut die Stadt Zürich, die als Eigentümerin vom Letzigrundstadion jetzt in einem Zivilprozess Geld kann einfordern. Es dürfte im Betrag unter 50'000 Franken sein, sagt Marc Capretz, Sprecher vom zuständigen Sportdepartement, und glaubt, dass das Urteil in diesem Punkt noch richtungsweisend sein könnte.
Könnte es in der Tat dazu führen, dass es später viel eher heisst, mitgegangen, mitgehangen. Also wer sich an Krawall beteiligt, der läuft dann Gefahr, schadenersatzpflichtig zu werden, selbst wenn man ihm direkt keine Sachbeschädigung kann vorwerfen kann. Das hätte sicher eine gewisse Signalwirkung. Ja.
Die Stadt wartet jetzt aber noch ab, bis das Urteil rechtskräftig ist. Beide Parteien haben die Möglichkeit, zum innerhalb von 10 Tagen Rekurs einzulegen.
Klote Flyers kommen aus juristischer Sicht mehr Zeit über, um den Club zu sanieren. Der Konkursrichter ist einverstanden mit einem Konkursaufschub bis Ende Juni. Das hat Peter Bossert bestätigt. Er ist der Leiter von dieser Taskforce, die den Club retten soll. So sind die Klote Flyers mindestens mal vor den Gläubigern geschützt. Der Zeitdruck bleibt aber aus sportlicher Sicht bestehen, weil schon übermorgen Abend muss der Club der Hockeyliga ein verbindliches Sanierungskonzept vorlegen. Sonst darf der Club nicht mehr in der Nationalliga anspielen. Dem Club fehlen rund 10 Millionen Franken, um den Spielbetrieb zu garantieren. Der Zürcher Kantonsrat hat einen Morgen lang an den Spielregeln vom Ratsbetrieb geschrübelt. Die heutigen Bestimmungen im Kantonsratsgesetz sind zum Teil veraltet. Darum sei es nötig, um die Regeln zu überarbeiten, hat die grüne Kantonsrätin Esther Hildebrand gesagt. Sie hat als Präsidentin der Geschäftsleitung die Vorlage im Parlament vertreten.
Bei dieser Gelegenheit haben wir versucht, ich sage bewusst versucht, effizienzsteigende Maßnahmen einzubauen, was zum Teil gelungen ist, zum Teil nicht. Dort, wo es nicht gelungen ist, haben wir uns bewusst dagegen entschieden, um den Parlamentsbetrieb nicht zu schwächen.
Zur Effizienz beitragen soll zum Beispiel, dass der Zürcher Kantonsrat nicht mehr darüber abstimmen muss, ob er ein Postulat als dringlich erklären will, wenn mindestens 60 Personen den Vorstoss unterstützen. Und auch der Regierungsrat soll speditiver seine Arbeit erledigen und schon innerhalb 3 Monaten sagen, ob er eine Motion prüfen will oder ob er sie ablehnt. Andere Änderungen, die den politischen Prozess im Kanton Zürich hätten beschleunigen sollen, haben keine Mehrheit gefunden. Abschliessend entscheiden tut der Kantonsrat in 4 Wochen. Heute am Vormittag ist ein Autogarage in Zürich-Schwamendingen komplett ausbrennt. Der Sachschaden beträgt mehrere 100'000 Franken. 3 Personen haben eine Rauchvergiftung eingefangen. Ein Feuerwehrmann hat Schnittverletzungen davon getragen. Das Feuer im Betrieb an der Schwamendinger Strasse ist kurz nach den 9 ausgebrochen. Die Feuerwehr musste vor allem verhindern, dass die Flammen auf eine Tankstelle übergreifen. Außerdem hat sie im Gebäude mehrere Gasflaschen und Chemikalien gehabt. Während der Löscharbeiten ist das Flachdach von der Garage eingestürzt. Wieso dass es überhaupt brennt hat, weiss man noch nicht. Rund 1'500 Kinder in der Stadt Zürich absolvieren in dieser Woche ihre Veloprüfung. Am Mittwoch, Freitag und am nächsten Samstag finden die Prüfungen für die 5. Klässler statt. Es ist eine freiwillige Prüfung, als Abschluss vom Verkehrsunterricht aber trotzdem sehr wichtig, betonte Josef Lacher, Chef Schulinstruktor von der Zürcher Stadtpolizei.
Kinder fahren eigentlich nicht so viel Velo und da hat ein Kind doch eine Möglichkeit, im Verkehrsunterricht das zu lernen. Und dann, wenn sie das an der Prüfung können, zeigen, wie gut sie fahren können, ist das für sie eine Bestätigung und das ist ganz wichtig für sie.
Und damit in Zukunft noch mehr Kinder daran teilnehmen, will das Polizeidepartement die Veloprüfung am liebsten nur noch während der Unterrichtszeit unter der Woche durchführen, wenn möglich schon ab dem nächsten Jahr. Für die Kinder, die durchgehen durch die Prüfung, hat es übrigens keine Konsequenzen. Die Prüfung, die soll mehr eine Standortbestimmung sein und ein Hinweis an die Eltern, dass sie mit den Kindern mehr üben im Strassenverkehr. Der Bahnhof Dietikon ist praktisch fertig umgebaut. Die SBB hat über 3 Millionen Franken investiert, um ihn moderner und attraktiver zu machen. Es hat zusätzliche Ladeflächen und Verpflegungsstände gegeben, neue Billettanlagen und rollstuhlgängige Toiletten. Der Bahnhof Dietikon ist der meistfrequentierte Bahnhof im Limmatal. Die Schaffhauser Polizei sucht Zeuge von einem gefährlichen Vandalenakt. Unbekannte haben nämlich am letzten Freitagabend 2 Tollendeckel am Pestalozzi-Steig weggenommen. Prompt ist ein 39-Jähriger in der Nacht in Schacht gefallen, weil er aufs Handy und nicht auf den Boden geschaut hat. In letzter Sekunde konnte er noch einen Ellbogen ausfahren, schreibt die Polizei. Sonst wäre der Mann 4 Meter ins Loch gefallen. So oder so hat er verletzt müssen ins Spital. Die Polizei hat noch einen 2. Schacht gefunden, wo der Deckel gefehlt hat. Sie ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen Körperverletzung und Gefährdung von Leben. Die Studentinnen und Studenten an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften zu Winterthur, ZHW, können sich auf einen neuen grossen Campus freuen. Der soll mitten in der Stadt auf dem Sulza-Areal entstehen. Das hat der Kanton nach einer langen Suche entschieden. Für ZHW, wo schon lange aus allen Nöten platzt, ist das eine gute Nachricht. Auch wenn es noch länger dürfte gehen, bis die Studenten den neuen Campus können erobern. Fanny Kerstein.
Hebammen, Architekten, Journalistinnen, Ingenieure und Manager, sie alle studieren an der Fachhochschule ZHAW zu Winterthur. Und es werden immer mehr. Heute sind es fast 7'000 Studenten, fast 4-mal mehr als 1998, wo die Hochschule gestartet ist. An den 3 Standorten, wo die ZHAW unterrichtet, ist es eng. Die Verwaltung ist über die Stadt verteilt. Und in den letzten 14 Jahren hat der Kanton 175 Millionen Franken ausgegeben, um neue Räume zu mieten. Jetzt kommt eine nachhaltige Lösung auf den Tisch, sagt Bildungsdirektorin Regina Äppli.
Weil gerade mit dem Werkplatz 1 auf dem Sulzer-Areal die Möglichkeit eben auch besteht, den dann noch zu verdichten und noch besser zu nutzen. Also dort liegt ein Potenzial drin, das auch einem Wachstum der Studierendenzahlen in den nächsten 10 Jahren Rechnung tragen kann.
Neben dem neuen Hauptstandort auf dem Sulzer-Areal mit Hörsaalzentrum, Mensa und Sporthalle soll es 2 alten Standorte mehr Platz geben. Der eine am St. Georgenplatz wird zusätzlich ausgebaut und der andere an der Technikumstrasse wird ausgebaut und saniert. Der Kanton lenkt dafür den Teufel in den Sack. 500 Millionen Franken gibt er für das alles aus. Der Rektor der ZHAW, Jean-Marc Bivetot, ist auch mehr als zufrieden mit den Ausbauplänen des Kantons.
Ich bin sehr glücklich mit dem Projekt. Das bedeutet eine Chance, um sich weiterentwickeln zu können, um ihre Profilierung am Standort Winterthur noch stärken zu können.
Zufrieden ist ja der Stadtpräsident Ernst Wohlwendt. Vor allem, weil die ZHAW nach den vielen Provisorien ein definitives Zuhause bekommen soll.
Wir sind als Standort glücklich über die wachsenden Studierendenzahlen, weil das hat eine gute Ausstrahlung nach aussen. Auf der einen Seite nämlich gut ausgebildete Arbeitskräfte, die verfügbar sind, und auf der anderen Seite ist das eine enorme Dynamik, die unsere Stadt damit erfährt.
Bis es so weit ist, kann es aber noch lange gehen. Auf dem Areal sind jetzt noch verschiedene Gewerbe angesiedelt, als Zwischennutzung. Noch haben aber nicht alle gezügelt. Dann muss noch viel geplant, koordiniert und verhandelt werden, z.B. zwischen dem Kanton und der Grundeigentümerin, der Implenia. Wenn das Bagger auf dem Sulzer Areal auffahren, ist darum heute noch nicht klar. Sicher ist nur, dass der Kanton das Projekt bis 2025 abschliessen will.
Sie hören das Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Es ist 19 Minuten vor der 6. Es ist eine wichtige Institution an den Stadtzürcher Schulen, aber eine, wo man als Vater oder Mutter vielleicht im ersten Moment das erste Mal leer schluckt, wenn man es plötzlich mit ihr zu tun überkommt. Die Rede ist vom Schulpsychologischen Dienst der Stadt Zürich. Seit 20 Jahren beratet, hilft und trifft den Dienst Abklärungen bei über 2000 Kindern pro Jahr. Vom Kindergarten bis und mit der Sekundarschule. Über das wollen wir reden mit zwei Gästen, die ich ganz herzlich bei uns im Studio begrüße. Es ist nämlich die langjährige Schulpsychologin Christine Eckensberger und der Leiter vom Schulpsychologischen Dienst, der Jörg Forster. Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Eigentlich, wenn man das hört, 20 Jahre Schulpsychologischer Dienst, ist ja erstaunlich, so wie man jetzt kennt, den Schulpsychologischen Dienst, dass der erst seit 20 Jahren gibt. Frau Eckensberger, Sie sind von Anfang an dabei. Was war denn vorher eigentlich gewesen?
Also es hat auch vorher schon schulpsychologische Beratung gegeben. Dass unser Dienst erst seit 20 Jahren der schulpsychologische Dienst von der Stadt Zürich ist, hat damit zu tun, dass es früher andere organisatorische Strukturen in der Stadt Zürich gegeben hat. Wir sind vorher eine Abteilung bei der schulärztlichen Dienst gewesen. Also man hat uns als schulärztliche Dienste gekannt, wo unsere Abteilung darunter gelaufen ist.
Also es ist vor allem eine neue Organisation,
genau,
in dem Fall.
Genau, und vor 20 Jahren sind wir dann als eigenständige Abteilung in den heutigen Schulgesundheitsdienst zur Erscheinung gekommen.
Aber an der Arbeit hat sich vielleicht ein bisschen etwas geändert, da kommen wir nachher noch drauf zurück. Im Prinzip schulpsychologischer Dienst, auch was ihr heute macht, das ist so, ich habe es eingangs erwähnt, 2000 Kinder kommen jedes Jahr in Kontakt mit euch, mit dem schulpsychologischen Dienst, natürlich auch ihre Eltern, die Lehrerinnen, die Lehrer. Es sind 7% von allen Stadtzürcher Schulkindern. Was sind denn die Gründe dafür, dass die bei Ihnen landen?
Die Anmeldegründe sind damals wie heute ganz ähnliche. Es sind viele Fragen zum Lernen und Leisten, also Kinder mit Lern- oder Leistungsauffälligkeiten in der Schule, die uns angemeldet werden. Es sind Verhaltensauffälligkeiten, die genauer angeschaut werden sollten. Es können Schwierigkeiten im Sozialbereich sein von den Kindern, wo auch die Eltern und die Kinder dann zu uns eingeladen werden.
Auffallend ist auch, dass es mehr Buben sind als Mädchen. Herr Forster, glaube ich, 2/3 von diesen Fällen betreffen Buben, nur 1/3 sind Mädchen. Warum ist das so?
Das ist etwas, was man in verschiedenen Diensten beobachtet tut und auch in Praxen, dass Buben häufiger angemeldet werden als Mädchen. Ich vermute, es hat damit zu tun, dass Buben, wenn sie Schwierigkeiten haben, dass eher nach aussen zeigen als Mädchen, dass sie eher auch Probleme machen und nicht nur Probleme haben. Wenn sie also auf sich aufmerksam machen mit Stören vom Unterricht oder mit aggressivem Verhalten, dann kommt es eher zu einer Anmeldung, als wenn jemand die Schwierigkeiten, die er hat, vielleicht eher für sich behalten tut. Und Mädchen tendieren eher dazu, Schwierigkeiten für sich zu behalten als Buben.
Also der Frust vielleicht, den sie in der Schule innerlich sich einfressen in dem Moment.
Kann man so sagen? Man könnte es so sagen, das ist die wahrscheinlichste Vermutung. Ich denke nicht, dass der Buben allgemein schlechter geht als der Mädchen und dass sie darum mehr angemeldet werden.
Was heisst denn das für Ihre Arbeit? Also wenn Sie jetzt das wissen, dass Mädchen weniger auffällig sind, aber vielleicht auch ähnlich, ganz ähnlich Probleme haben, dass man einfach bei den Mädchen besser noch aufpassen muss als bei den Buben?
Genau. Es ist schon so, dass es manchmal gerade Jugendliche gibt, wo es ihnen sehr schlecht geht, aber es gibt viele, die gar nicht merken, wie schlecht es dieser Jugendlichen geht. Und da probieren wir, die Lehrpersonen zu sensibilisieren, darauf zu achten, wenn ein Kind oder ein Jugendliche sich zurückziehen tut, dass sie sie ansprechen tut. Wie geht es dir? Was ist der Grund, dass du nicht mehr mitmachst in der Schule etc.? Also das sind ganz wichtige Beobachtungen, die wir probieren, dass die Lehrpersonen sich da beteiligen.
Jetzt Frau Eggensberger hat schon ein bisschen erwähnt, wenn das hier denn zum Einsatz kommt oder was das für Fälle sind. Aber wo liegt denn die Schwelle, dass man wirklich sagt, jetzt muss der schulpsychologische Dienst hin? Wo ist der Fall, dass so etwas nicht mehr tragbar ist?
Es ist sehr vom Einzelfall abhängig. Manchmal sind es auch die Eltern selber, die finden, wir brauchen Hilfe mit unserem Jugendlichen oder mit unserem Kind. Gibt es Schwierigkeiten, wo wir gerne wollen, eine psychologische Beratung oder eine Abklärung haben. Und manchmal ist es aber so, dass in der Schule eben ein deutlicher Leistungsabfall zu verzeichnen ist oder das Verhalten von einem Kind in der Schule so schwierig wird, dass die Lehrperson dann auf die Eltern zugeht und sagt, wären sie einverstanden, dass man so eine Anmeldung machen tut. Aber das kann unterschiedlich sein. Es gibt natürlich auch Schulen, wo das vielleicht weniger häufig dann zu einer Anmeldung kommt, weil man dort zuerst mal probiert, selber mit diesen Problemen zu Schlag zu kommen. Das ist auch gut.
Frau Eggensberger, eben der Herr Forster hat gesagt, es sind etwa die auch die Eltern natürlich, die auf euch zukommen. Am Anfang habe ich gesagt, es ist so, wenn man schulpsychologischen Dienst gehört, da hat man vielleicht als Vater und als Mutter nicht gerade unbedingt Freude, wenn es heisst, ja, das Kind kommt jetzt mal in die Abklärung bei den Schulpsychologen. Der Abwehrreflex, erleben Sie da überhaupt?
Ja, den erlebe ich immer wieder einmal. Ich denke, die Eltern sind heutzutage sehr viel besser einbezogen in die Schulsituation, in die Entwicklung des Kindes und haben auch Gespräche mit den Lehrpersonen, sehen also auch, auf was das vielleicht Beobachtungen von einer Lehrperson aufbauen, dass sie eine Anmeldung in Betracht ziehen. Aber es hat immer wieder auch Eltern, die Mühe haben, zu uns zu kommen. Sie haben vielleicht Angst vor einer Stigmatisierung, dass irgendwo ein Bericht hinterlegt wird, wo auf Lebenszeit dann auch aussagt, dass das Kind mal am schulpsychologischen Dienst war. Zum Teil aber auch gar nicht so genau verstehen, was unser Dienst für Angebote machen kann.
Wie gehen Sie denn mit dem um?
Man probiert sicher mal einerseits zu erklären, wie man arbeiten tut. Also ich probiere den Eltern aufzuzeigen, wie so eine Abklärung, so eine Beratung könnte laufen. Ich tue aber auch in Bezug auf die Ängste, eben dass das Daten sind, Informationen sind, die nachher aus der Sicht der Eltern könnten weitergereicht werden, auch dort aufzeigen, dass das nicht der Fall ist. Und man probiert dann auch mit den Eltern zusammen, wie mal zu schauen, was sind dann auch gleich Anliegen, die sie hätten, wenn sie sich jetzt doch würden wollen beraten lassen. Und man findet eigentlich meistens miteinander auch einen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, das schauen wir jetzt mal zusammen an.
Das ist ja völlig verständlich eigentlich, als Eltern dann mal sagt, primär, mein Kind ist doch gesund.
Genau.
Das ist doch nicht irgendwie abnormal. Ich habe doch als Mutter oder als Vater nichts falsch gemacht. Also, ja. Was sagen Sie denn da?
Ja, ich verstehe das gut. Also das Wort Psycho, das da in unserem Titel drin ist, in unserer Fachberatungsstelle, das ist ganz klar auch etwas, das Angst machen kann. Mein Kind ist nicht Psycho, es ist nicht ein psychiatrischer Fall. Es wird auch oft mit Psychiatrie verwechselt. Da sicher mal noch aufklären und eben aufzeigen, dass es wirklich um eine Beratung geht, wo das Kind in der Schule, im Umfeld von der Schule, aber auch je nachdem von zuhause, kann sicherer werden lassen, wo es Unterstützung bekommt und sich gut entwickeln kann. Und ich denke, für die Eltern, das ist immer ihr wichtigstes Anliegen, dass es ihren Kind gut geht, dass sie lernen können, dass sie sich gut entwickeln können und aus dem heraus dann auch vielleicht einen Anlass sehen, dass sie wirklich auch sich auf eine Beratung möchten einlassen. Also aber ich kann es gut verstehen.
Es geht dann auch wahrscheinlich viel darum, um wirklich das Vertrauen von den Eltern zu gewinnen, oder? Und wie geht es denn den Kindern in dem Moment? Die fügen sich dann einfach mehr oder weniger in ihr Schicksal, oder was erleben sie dort?
Auch den Kindern muss man es erklären. Und ich frage manchmal auch die Kinder, was sie wissen, wieso dass sie bei mir sind. Und das ist manchmal ganz spannend, was man dann von den Kindern hört. Ja, es ist wie beim Schularzt vielleicht, wo ich hinkomme. Oder aber ich komme hier ein bisschen spielen. Oder ich komme ein bisschen lernen da. Es sind unterschiedliche Informationen, die man rüberkommt. Aber ich tue auch mit den Kindern in meinem ersten Gespräch schauen, dass ich ihnen erklären kann, um was es geht. Dass man auch ein bisschen die Situation aus Sicht vom Kind kennenlernt. Und so dann auch kann merken, ah, da hat es vielleicht auch eine Frage oder da ist auch etwas, wo sich nicht so wohl fühlt. Und dann kann es auch wieder besser verstehen, wieso dass wir zusammensitzen.
Herr Forster, Sie leiten den Schulpsychologischen Dienst von der Stadt Zürich seit 18 Jahren. Was hat sich eigentlich in diesen 18 Jahren geändert? Was ist heute anders wie damals?
Wir haben vor 18 Jahren noch ziemlich schulfern gearbeitet. Wir waren viel weniger präsent in den einzelnen Schulen. Es hat hier noch Spezialisten gegeben bei uns, die für ein bestimmtes Thema zuständig sind. Und da sind fremdsprachige Kinder vor allem zu einem bestimmten Schulpsychologen gegangen. Kinder mit Sprachschwierigkeiten sind zu einem anderen oder zu einer Schulpsychologin gegangen. Und das haben wir dann gemerkt, das geht nicht. Wir müssen viel näher an die Schule gehen. Es muss klar sein für jedes Schulhaus, wer ist für sie zuständig. Und so haben wir uns dann dezentralisiert, sind in die Schulkreise rausgegangen, haben jetzt seit 10 Jahren in jedem Schulkreis von der Stadt Zürich eine eigene Zweigstelle. Und da ist es für jede Schule klar, das ist meine Schulpsychologin, mein Schulpsychologe. Und wir nehmen dort Teil an diesen Sitzungen, die sie haben, wenn es darum geht, ihre Förderungen zu besprechen. Wie wollen wir das verteilen in der Schule? Da sind wir häufig in der Schule und mitreden.
Was bringt denn das konkret, dass man besser vernetzt ist, dass man viel näher an den Schulen auch ist?
Vorher ist vieles ein bisschen aneinander vorbeigegangen. Also Kinder haben zum Beispiel, wenn sie mit Lese- oder Rechtschreibschwierigkeiten zu tun hatten, dann haben sie ihre Therapie bekommen, die gar nicht gut koordiniert war mit der Schule. Dann sind sie in eine Therapie gegangen, außerhalb von der Schule. Und man hat dann gefunden, jetzt muss man einfach mehr runde Tisch machen, wo die Schulpsychologen mitreden, wo die Therapeuten dabei sind und wo die Eltern dabei sind, gerne als Kind. Das ist häufig auch dabei. Und so sind dann die schulischen Standortgespräche entstanden, wo man darüber geredet hat, was braucht es, kann man nicht vielleicht jetzt auch wieder mal eine Pause machen oder absetzen, die Therapie. Die Koordination ist einfach viel besser geworden. Und für die Schule ist das wichtig, da im Gespräch zu bleiben, sonst verselbstständigen sich die Förderungen.
Heißt das, Sie beraten jetzt auch eher noch die Lehrerinnen und Lehrer, wie das man das früher gemacht hat?
Ja. Die Schwelle ist sicher auch gesunken. Wir sind jetzt auch schon im Kindergarten tätig, sind wir früher auch nicht gewesen. Und wir tun immer wieder die Lehrpersonen darauf hinweisen, sie sollen sich melden, noch bevor sich ein Problem wirklich zu einem grösseren Problem ausgewachsen hat. Sie können das dann machen, ohne dass sie uns den Namen vom Kind sagen, einfach indem sie uns als Berater beiziehen und fragen, was würden sie empfehlen in dieser Situation. Wir sind nicht nur für Kinder mit grossen Schwierigkeiten zuständig, sondern auch für gesunde Kinder. Wir probieren auch den Eltern und der Lehrperson immer wieder zu zeigen, wo ein Kind seine Stärken hat, weil man denkt, auf diese Stärken kann man aufbauen und ein Kind kann man nie reduzieren auf seine Defizite.
Ich höre da Stichwort Früherkennung raus. Das ist offenbar auch ein ganz wichtiger Bestandteil bei euch. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Gratwanderung ist zu einem guten Stück. Also birgt ja auch ein bisschen Gefahr, dass man dann bei den Kindern, das hört man immer wieder, dann so richtig gehen nach Störungen sucht, oder?
Ja, ich denke, auch dort setzt unsere Beratung an, eben die Störungen wieder ein bisschen ins richtige Licht zu rücken und auch wieder aufzuzeigen, zum Beispiel auch im Rahmen von einem Schulbesuch, wo man sich mal ein Bild machen kann, von dieser Klasse, von dieser Gruppe, wo das Kind drin ist, wo die Lehrperson gerne möchte besprechen, zu schauen, wie kommen dann die Auffälligkeiten, wie sie mir beschrieben worden sind, auch bei mir an, was sehe ich dann, wo man aber auch eben die Lehrperson wieder darauf aufmerksam machen, dass das eigentlich durchaus auch ein Rahmen von einem Verhalten ist, wo auch zur sogenannten Normalität gehört, wo also noch nicht irgendwie eine massive Auffälligkeit ist.
Wie ist es denn aber erklärbar, dass heutzutage beispielsweise 8-mal mehr Ritalin verschrieben wird, als das noch vor 10 Jahren der Fall war?
Ich denke, vor 10 Jahren hat es wahrscheinlich wirklich auch noch Kinder gegeben, die einfach unterversorgt sie sind psychiatrisch und jetzt gibt's mehr Angebot und von dem her wird auch so ein Medikament besser bekannt. Was ich auch sagen will, ist, dass es sicher Kinder gibt, wo man das könnte absetzen zugunsten von Beratungen von der Lehrpersonen und von den Eltern, wo das möglich wäre. Aber wir sind im Schulpsychologischen Dienst nicht die, die das beurteilen tun. Der Einsatz von Medikamenten ist eine ärztliche Angelegenheit und da halten wir uns draussen.
Aber die Gefahr von der Überversorgung auch, therapieren, Kinder irgendwie als nicht normal anschauen, als verhaltensauffällig, sobald es vielleicht einmal ein bisschen unkonzentriert ist oder so, mit dem werden Sie auch konfrontiert?
Unbedingt. Und wir sind sehr daran interessiert, dass man alles, was man abschliessen kann, tut. Es kommt etwa die mal vor, dass Eltern oder Lehrpersonen die Erwartung haben, dass wir jetzt so eine Therapie verschreiben tun, einem Kind sagen, und der Eltern, das soll jetzt die und die Förderung oder Therapie überkommen. Und wenn wir dann finden, nein, das ist noch im Rahmen vom Normalen, da braucht es jetzt nichts Spezielles, da kann man in der Klasse gewisse Unterstützung geben und da braucht es sonst nichts, dann haben wir es manchmal mit ziemlich enttäuschten Eltern oder Lehrpersonen zu tun. Das gehört auch zu unserem Alltag. Und manchmal wenden die sich dann auch an die Medien und machen darauf aufmerksam, dass wir ihnen da nicht entgegengekommen sind. Aber ich denke, unsere Aufgabe ist nicht einfach nur zu sagen, das Kind braucht besondere Hilfe, sondern auch zu schauen, wenn eben das Kind in der Förderung seine Ziele erreicht hat, dass man die Förderung auch wieder abschliessen tut.
Schauen wir zum Schluss noch ganz kurz in die Zukunft. Wir sind schon fast am Ende von der Zeit, leider. Wie weit wird sich eigentlich der schulpsychologische Dienst von der Stadt Zürich in den nächsten Jahren noch ändern? Gibt es überhaupt Änderungen?
Es gibt es sicher. Wir sind im Moment noch relativ isoliert von anderen schulpsychologischen Diensten, wie es im Kanton Zürich noch kaum kantonale Regelungen gibt.
Man hätte es mal wollen kantonalisieren, das ist ja aus Spargründen. Der schulpsychologische Dienst jetzt abgeschafft.
Genau, also im Moment sind es Gemeinden und Gemeindeverbände, also Zweckverbände, die schulpsychologische Dienste führen, im Gegensatz zu den meisten Kantonen in der Schweiz, wo das eben ein kantonaler Dienst ist. Ich denke, dass der Kanton nicht wird darum herumkommen, in Zukunft da Richtlinien zu erarbeiten, eine Fachstelle aufzubauen, die sagt, wie die Schulpsychologie im Kanton Zürich soll aussehen. Und da werden wir uns auch in der Stadt Zürich gerne daran halten, weil es ist einfach wichtig, dass Qualitätssicherung im ganzen Kanton die gleiche ist. Dass also das Angebot im ganzen Kanton vergleichbar ist, dass es eine gewisse Mindestgrösse von den Diensten gibt und dass es auch eine Versorgungsdichte gibt, dass man weiss, nicht mehr als so und so viele Kinder pro Schulpsychologe. Das wäre einfach wichtig, dass wir da bessere Sicherheiten haben.
20 Jahre schulpsychologischer Dienst von der Stadt Zürich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Gästen im Studio für das Gespräch, dem Leiter von dem Dienst, den wir gerade vorhin noch gehört haben, der Jörg Forster, und der Schulpsychologin, der Christine Eggensberger. Es ist 6:03. Sie hören das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Wir kommen zu der Wetterprognose von der Claudia Stocker von SF Meteo.
Heute Nacht ziehen vom Schwarzwald her wieder dicke Wolken auf. Vor allem im Zürich-Oberland kann es auch noch mal ein paar Tropfen Regen geben. Temperaturen liegen in der Nacht bei gut 9 Grad. Der Dienstag fängt mit vielen Wolken an. Dann tut es aber immer wie mehr auf und es gibt einen freundlichen Mix aus Sonne und Wolken. Temperaturen machen morgen aber noch keine grossen Sprünge. Sie steigen zu Wald auf 16 Grad, zu Effretiken und Schaffhausen auf 18 Grad und zu Dietiken gibt es 19 Grad. Am Mittwoch hat es dann schon wieder mehr Wolken. Hier und da kommt es auch ein bisschen regnen. Temperaturen steigen etwa auf 20 Grad an.
Und vor dem Echo der Zeit nochmals das Wichtigste vom Tag in der Zusammenfassung. Das Zürcher Bezirksgericht hat einen Fan vom FC Basel wegen Ausschreitungen vor einem Spiel im Zürcher Letzigrundstadion im Mai 2011 verurteilt. Der junge Mann muss eine Geldstrafe in der Höhe von 5'400 Franken zahlen. Das Urteil ist auch für die Stadt Zürich ein Erfolg. Der Richter hat nämlich gesagt, dass der Verurteilte grundsätzlich schadenersatzpflichtig sei. Die Kloten Flyers kommen aus juristischer Sicht mehr Zeit über, um den Club zu sanieren. Der Konkursrichter ist einverstanden mit einem Konkursaufschub bis Ende Juni. So sind die Kloten Flyers im Moment vor den Gläubigern geschützt. Der Zeitdruck bleibt aber, weil schon übermorgen Abend muss der Club der Hockeyliga ein verbindliches Sanierungskonzept vorlegen. ZHAW, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, kommt einen neuen Hauptstandort auf dem Sulzareal als Winterthur über. Mit dem sollen die Platzprobleme der ZHAW gelöst werden. Für den neuen Campus auf dem Sulzareal und für die Sanierung vom bisherigen Standort an der Technikumstrasse will der Kanton Zürich 500 Millionen Franken ausgeben. Eine Autogarage in Zürich-Wamedingen ist am Vormittag komplett ausgebrannt. Der Schaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Die Feuerwehr hat vor allem verhindern, dass die Flammen auf eine Tankstelle übergreifen. Wieso dass es brennt hat, weiss man noch nicht. Drei Personen haben eine Rauchvergiftung eingefangen. Ein Feuerwehrmann hat Schnittverletzungen davongetragen. So viel vom Regionaljournal Zürich Affusen für heute. Verantwortlich für die Sendung ist Barbara Seiler. Am Mikrofon war der Roger Steinemann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.